Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Christoph Möllers, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages an diesem 1. Dezember, also der erste Tag Adventskalender. Haben Sie einen?
Ja.
Ja, was war drin?
Also ich habe keinen, ich habe welche für meine Kinder, so
okay.
Muss ich sagen.
Ja, geht mir auch so. Ich befülle die übrigens nur noch just in time. Also ich hatte heute nur den ersten befüllt.
Das ist ein Problem.
Ja,
das
sieht man ja auch. Aus zwei Gründen. Der erste ist, es verschafft mir Luft. Mhm. Und zweitens habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch in vorherigen Jahren gerne mal schon sozusagen vorgeplündert
das
wurde.
Stimmt. Aber man sieht es andererseits natürlich auch. Ne? Also die Kinder sehen dann schon, dass es...
Ja, stimmt. So. Es ist ein bisschen wie Politik in der Corona-Pandemie. Also wir fahren auf Sicht.
Mhm.
Ja. Herr Möllers, wir öffnen hier ein paar Türchen. Es gibt keine Schokolade, aber dafür bald ja einen Impfstoff gegen Corona und damit viele Fragen, die sich stellen, zum Beispiel zur gerechten Verteilung. Das und anderes klären wir. Schönen guten Tag an alle, die uns zuhören im Podcast. Auf geht's. Da passiert ja so einiges in Sachen Corona heute. Erstens natürlich gelten ab heute die verschärften Corona-Regeln. Also bitte nicht mehr als 5 Leute treffen. Herr Möllers, wie sehr schränkt das Ihre Freiheitsgrade ein?
Oh, das schränkt meine Freiheitsgrade schon ziemlich ein. Also im Grunde haben die meisten das ja wahrscheinlich schon so ein bisschen eingepreist und schon so langsam ihre Gewohnheiten umgesteuert. Und ich finde es schon ziemlich langweilig, so wenig Leute zu sehen. Also ich würde schon sagen, dass jemand für ein gewisser Mehltau über mich durchaus fällt. Und
gut, dann kann ich hoffentlich für etwas gegen die Langeweile hier anbieten, indem sich an der Nachrichtenlage etwas verändert hat. Wir haben heute gleich 2 Anmeldungen von Impfstoffen bei der Europäischen Union, bei der Gesundheitsbehörde. Einerseits der Pharmakonzern Moderna, der amerikanische, US-amerikanische und auch BioNTech. Also das deutsche Unternehmen gemeinsam mit Pfizer haben das jetzt bei der EU beantragt. Das heißt, es wird jetzt... wenn ich mir das erlauben darf, sprachlich, es wird jetzt virulent, diese Impffrage zu diskutieren. Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat sich auch dazu geäußert, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Wir haben mit den Ländern vereinbart, dass ab Mitte Dezember wir einsatzbereit sein wollen in den Impfzentren. Ich habe lieber eine Diskussion darüber, warum wir Impfzentren haben, die möglicherweise betriebsbereit sind, aber der Impfstoff sich noch etwas verzögern kann, das kann man nicht ausschließen, als wenn wir nachher einen Impfstoff hätten, aber keine Impfzentren, um ihn zu verimpfen. Und deswegen haben wir gesagt, wir bereiten uns vor Mitte Dezember, auch wenn ein Impfstoff zu dem Zeitpunkt, das ist, denke ich, absehbar, noch nicht auf den Tag genau da sein wird.
Also das sagt Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Axel Ramlow ist zu uns hier auch aus dem Newsroom an den Studiotisch gekommen, der heute an diesem Thema recherchiert. Es kann jetzt also wirklich losgehen. Die Impfzentren kommen und weiteres auch.
Ja, wir haben es ja gehört, dass BioNTech sagt, wir könnten innerhalb von Stunden bereit sein. Es ist so, dass es deutschlandweit rund 60 Standorte geben soll, dazu noch mobile Einsatzteams. Es ist aber eigentlich eine Sache der Länder. Lagerung wie auch Logistik. Und bei Lagerung muss man ja zum Beispiel sehen, BioNTech, das muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Da braucht man schon extrem Tiefkühlschränke. Moderna dagegen minus 20 Grad. Dann bei den anderen Impfstoffen ist es wieder ein bisschen anders. Mecklenburg-Vorpommern hat zum Beispiel auch mal vorgerechnet, wir brauchen insgesamt 3,2 Millionen Spritzen zusätzlich, wenn wir unsere 1,5 Millionen Menschen impfen wollen, weil ja jeder 2 Dosen bekommen soll, falls sich alle impfen lassen. Das heißt, da stehen die Länder auf jeden Fall vor großen logistischen Aufgaben. Und wenn man sich das nochmal anschaut, auch die reine Menge, die Länder können dann zusätzlich noch weitere Zentren aufbauen. Das machen sie auch. Thüringen zum Beispiel knapp 30, Nordrhein-Westfalen 53 Impfzentren, Bayern will nochmal rund 100 Impfzentren insgesamt in verschiedenen Regionen haben. Und die sind dann zum Beispiel in Turnhallen oder in Eishallen oder in Messehallen. Also das wird alles sozusagen eine Art temporäre Infrastruktur, die da aufgebaut wird.
Mhm. Aber wir reden jetzt schon über Dinge. Es gibt ja immer wieder so Planspiele, die sich letztendlich über die nächsten Monate dann oder vielmehr eigentlich das ganze Jahr 2021 erstrecken?
Es ist eigentlich eine zweigeteilte Strategie. Wir haben zum einen jetzt diese Impfzentren. Da soll es zuerst einmal um die sogenannten Systemrelevanten gehen, aber auch um die Risikopatientinnen und Patienten. Und dann in einem zweiteren Schritt, das ist so gerechnet Frühjahr, vielleicht Sommer, sollen dann auch die Hausärzte ins Spiel kommen. Dann sollen die Impfungen auch über die Apotheken zu haben sein, wenn es eine größere Menge gibt. Das soll dann dezentral stattfinden. Es ist natürlich immer noch eine Frage, wer ist zum Beispiel systemrelevant? Also wir reden natürlich von Feuerwehrleuten, wir reden von Ärztinnen, aber reden wir zum Beispiel eben auch von Kassiererinnen und Kassierern? Das ist noch eine offene Frage.
Und Christoph Möllers, das ist eine Frage, die natürlich letztendlich auch viele rechtliche, rechtsphilosophische Fragen der Gerechtigkeit aufwirft.
Ja, ich meine, ich würde sie dann auch wieder nicht überdeterminieren normativ. Ich glaube, man muss dann erstmal ein praktisches Problem lösen. Und das praktische Problem heißt wahrscheinlich, dass man bestimmte Leute, die nun besonders gefährdet sind, erstmal impft und bei den allen anderen nicht zu viel Differenzierung einführt. Denn mit solchen Differenzierungen hat man immer auch gleich Verteilungskämpfe. Und mit solchen Verteilungskämpfen motiviert man Leute im Grunde auch wieder Druck zu machen. Also ich glaube, wenn man sagt, man hat im Grunde so eine Kategorie von Leuten, die es wirklich erstmal brauchen und dann alle anderen, fährt man, glaube ich, besser, als wenn man anfängt zu überlegen, wer braucht es dringender, nicht wahr? Die Gymnasiallehrerin oder der Grundschullehrer. Also das ist...
Naja, es ist halt eine Frage von Knappheit der Ressourcen.
Ja.
Also auch wenn jetzt wirklich so, Axel Reimer hat es ja dargestellt, wirklich im Prinzip alles in Bewegung gesetzt wird. Es dauert natürlich einfach bei einer Bevölkerung von 82 Millionen Menschen. Und wir hatten ja auch schon im Prinzip so eine Art Festlegung auch der Ständigen Impfkommission schon vor einigen Wochen. Da hat man ja so eine Art Reihenfolge gemacht. Und interessanterweise waren dann die prioritären Gruppen, wenn man das addiert hat, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Also wo klar war, de facto habt ihr keine Prioritätensetzung gesetzt.
Also. Ja, ich glaube, ich halte das auch für eine nicht so kluge Strategie, das so zu Ende zu denken. Also wie gesagt, ich würde eher denken, man muss es politisch vermitteln und politisch vermittelt man es im Grunde dadurch, dass man es erstmal nicht so normativ hoch aufhängt. Ne? Dann sagt, es ist ein Problem zu lösen und wir sind im Grunde eine Solidargemeinschaft und im Prinzip müssen wir alle am Ende eine Impfung kriegen und ein paar kriegen eine zwei Monate früher als die anderen, aber nur die wirklich gefährdet sind und nur die wirklich sozusagen im Feuer stehen, sollen erstmal ran. Also zu viel darüber nachzudenken, ist politisch, glaube ich, eher schädlich.
Es gibt ja, wenn wir über knappe Ressourcen sprechen, auch noch das Problem, wer macht das eigentlich? Mhm. Also es ist auch noch eine Personalfrage. Beispiel Berlin, es soll 6 Standorte geben mit etwa 200 geschulten Menschen, die das dann auch tatsächlich tun können. Jetzt wird zum Beispiel eben beim Roten Kreuz in den eigenen Reihen nach Fachpersonal gesucht. Es geht auch darum, dass die kassenärztlichen Vereinigungen zusätzlich Ärztinnen und Ärzte ansprechen sollen. Und der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, der hat zum Beispiel auch nochmal angeregt, vielleicht könnten wir ja auch Ärztinnen und Ärzte aus dem Ruhestand holen, weil wir brauchen auch die Menschen, die das dann machen, zusätzlich zum normalen Betrieb in unserem Gesundheitssystem.
Okay. Ja, da haben sich ja schon viele gemeldet, kenne ich auch schon. Pensionierte Ärztinnen, die da
vorangehen. Also das könnte dann vielleicht klappen, bleibt aber natürlich die Situation und diese Frage würde ich gleich gerne mit Ihnen diskutieren. Es wird natürlich so oder so peu à peu geimpft, das heißt, es gibt dann schon Leute, die geimpft wurden und Leute, die noch nicht geimpft wurden. Wie gehen wir damit um? In diesen nächsten Monaten, wenn es denn dann losgeht? Das ist die Frage, die uns gleich beschäftigt. Wir schauen hier weiter auf die Themen des Tages mit dem Rechtsphilosophen Christoph Möllers. Weiter bei uns ist auch mein Kollege Axel Ramlo. Wir bleiben bei der großen Impffrage. Wir werden über Monate die Situation haben, dass ein Teil der Menschen geimpft sein wird, ein anderer nicht, weil eben noch nicht dran oder weil man sich dagegen entscheidet, aus welchen Gründen auch immer. Es soll ja keine Impfpflicht geben. Herr Möllers, wäre es aus Ihrer Sicht in Ordnung, Geimpfte in irgendeiner Form zu privilegieren? Also, dass sie dann zum Beispiel schon reisen dürfen, wo anderes noch nicht dürfen, dass sie ins Kino gehen dürfen. Man könnte da, glaube ich, eine weite Liste sich überlegen.
Also ich wäre eher skeptisch. Ich glaube, damit würde man im Grunde den Druck auf das System auch nochmal massiv erhöhen. Wenn es sozusagen einen ganz harten Anreiz gibt, man ein besseres Leben zu führen, wenn man geimpft wird, dann wird natürlich der Druck darauf, dass alle früh geimpft werden, viel größer und dann werden die Verteilungskämpfe und die Gerechtigkeitsprobleme auch nochmal viel massiver.
Also aber ich würde eher sagen, wird es nicht automatisch kommen, also sobald es diese Möglichkeit gibt, weil es eben ja wirklich auch einen Unterschied macht. Ich lasse Sie noch einen kleinen Moment zum Nachdenken und spiele nochmal Jens Spahn an, den Bundesgesundheitsminister, der nämlich ermuntert hat, diese Debatte zu führen, auch mit Blick auf diejenigen, die bereits Corona hatten.
Wir müssen diese Debatte führen. Wie gehen wir mit denen um, die immun sind? Wir haben bald 1 Million Deutsche, die es sozusagen hinter sich haben, die Infektion hatten, die beispielsweise nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts aktuell auch nicht wieder in Quarantäne müssten als Kontaktperson. Und die gleichen Fragen stellen sich natürlich bei den Geimpften. Ich kann uns nur ermuntern, diese Debatte auch offen zu führen.
Also offen heißt ja auch,
offen kann man jede Debatte führen, aber ich meine, das Ergebnis würde ich trotzdem nochmal in Frage stellen, weil ich tatsächlich glaube, dass man im Grunde ja von der Gesellschaft ein hohes Maß an Disziplin erwartet, jetzt noch bis zum Sommer. Und dass man diese Disziplin und auch so eine gewisse Form von Akzeptanz der sagen, schwierigen Verteilung des Impfstoffs, glaube ich, auch nur dann durchsetzen kann, wenn man die Anreize dafür, geimpft zu werden, nicht zu hoch macht. Nicht? Also man entwickelt dann halt irgendwie eine Riesendiskussion darüber, was man alles darf. Und wenn wir dann auf einmal zwei Arten von Leuten haben, die irgendwie normales Leben Leben führen dürfen und die, die es nicht dürfen, dann hat man, und die aber noch sozusagen beide sehr, sehr große Teile machen, dann hat man, glaube ich, von vornherein einen neuen Konflikt in der Gesellschaft, den man, glaube ich, wirklich nicht braucht.
Lachst du rein, ne?
Ja. Kommt gleich mit einer Frage, weil hätte man diesen Konflikt nicht eh schon, weil wir im privaten Bereich dieses Problem ja haben werden? Also wen lade ich zum Beispiel auf meine Geburtstagsparty ein? Hast du das nun schon gehabt oder nicht? Wie sieht es bei dir aus?
Ja, aber ehrlich gesagt, ich meine, wir haben, wie gesagt wurde, schon 1 Million Leute, die infiziert waren, aber ich sehe die Diskussion im Grunde gar nicht. Ich sehe doch gar nicht so, dass das jetzt sozusagen das ganz große Thema ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt eine Party machen würde, nur mit Leuten, die immun sind. Es käme mir ein bisschen komisch vor.
Eine interessante Gästeliste. Ich meine, gerade jetzt, wo man nur 5 Leute einladen darf, aber dann könnte man das. Also die Gedankenspiele gibt es. Axel Ramlo, es gibt ja im Prinzip ganz wenige Vorbilder, die wir uns anschauen können. Aber wenn, dann im Bereich der Masern.
Es gibt ja seit dem 1. März diesen Jahres tatsächlich die Impfpflicht für Masern bei Kindern. Wer in entsprechenden Einrichtungen betreut wird, muss bis nächstes Jahr das nachweisen. Aber allerdings reden wir dann wieder nur für die Kitas. Bei den Schulen ist es dann wieder anders, weil es herrscht ja auch Schulpflicht. Deswegen steht dort, es gilt nicht für Kinder und Jugendliche, die einer gesetzlichen Schulpflicht unterliegen. Also man sieht, auch da gibt es dann natürlich wieder andere Aspekte, die vielleicht dann auch die Impfpflicht wieder einschränken. Ein anderes Beispiel, was gerade auch oft herangezogen wird, ist Gelbfieberimpfung. Die muss man zum Beispiel in vielen Ländern Afrikas vorweisen, wenn man einreisen will. Ist aber natürlich auch nur bedingt vergleichbar, wenn wir über die Dimension reden.
Ja. Herr Möllers, ich habe es ja schon erwähnt, Freiheitsgrade, das ist ein Buch, das Sie geschrieben haben, sicherlich nicht wegen der Corona-Pandemie, aber im Moment, wenn man Bücher schreibt, in einem Sachbuchfeld, kommt man um ein Corona-Kapitel nicht umher. Ich fand das ganz interessant, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, mit Blick auf diese Frage der Freiheit, der Einschränkung der Freiheit, dass Sie das so interpretiert haben. Naja, eigentlich ist es sozusagen unsere freie Entscheidung, dass wir uns gerade einschränken wollen, um uns eben gesundheitlich zu schützen. Und wir lassen das den Staat halt für uns organisieren. Ich fand diese Interpretation gewagt positiv.
Naja, ich meine, das heißt ja nicht, dass man nicht erstens nochmal festhalten muss, dass wir hier uns auch in eine gewisse Form von Unfreiheit begeben. Nicht wahr? Also ich bin jetzt gar nicht so ein Idealist. Jetzt so. Drosten hat ja in seiner Schillerrede irgendwie so gesagt, im Grunde, wir sind hier sozusagen frei. Unsere Freiheit zeigen wir darin, dass wir uns beschränken. Ich würde sagen, es ist beides. Nicht wahr? Also auf der einen Seite haben wir ein massives Maß an körperlicher Bewegungsfreiheit verloren, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon richtig, sich nochmal klarzumachen, dass da nicht irgendwie der anonyme Staat kommt und uns irgendwie was reindrückt und dass wir hier als demokratische Gemeinschaft ja auch mit größter überwiegenden Mehrheiten eigentlich entschieden haben, uns auf eine bestimmte Art von Verhalten einzulassen, weil wir glauben, dass es für uns besser ist. Nicht? Also ich würde schon sagen, in der Demokratie ist das eine freiwillige Einschränkung, der wir unterliegen, auch wenn sie hässlich ist im Ergebnis. Mhm.
Aber es gibt viele Stimmen, zunehmende Stimmen, die Gewichtung da anders sehen. Ich habe da im Ohr den Historiker René Schlott, der war gestern hier bei uns im Programm im politischen Feuilleton, der sich Sorgen macht, dass der Staat eben mit diesen Lockdown-Maßnahmen in einem bislang unbekannten Maße in das Leben eingreift und dabei auch auf etwas trifft, was er sehr kritisiert, nämlich so eine Art Untertanengeist, der dabei wieder wach wird. Geht Ihnen das zu weit?
Ich finde ja eher bei den Untertanengeist, eher bei den Leuten, die immer vom Staat reden, als sei das irgendwie was Anonymes und sich nicht sehen, dass in der demokratischen Gemeinschaft, in der diese Dinge ja auch alle vermittelt werden muss, im Grunde wir ja auch irgendwie der Staat sind. Und wenn wir der Meinung sind, dass es falsch ist, dann müssen wir uns halt irgendwie politisch mobilisieren. Aber die Mobilisierung sehe ich halt im Moment nicht. Also wenn wir das vergleichen etwa mit der Flüchtlingskrise 2015-16, da könnte man schon sagen, es gibt, glaube ich, unklare Mehrheitsverhältnisse zu der Frage, was da so läuft. Die sehe ich im Moment überhaupt nicht. Mhm. Und dann würde ich schon sagen, also der...
Aber gerade bei Freiheit, wenn ich da einhalten darf, gerade bei Freiheit ist es ja auch sehr wichtig, was eine Minderheit denkt, oder?
Also wenn wir über Freiheit reden. Klar ist wichtig, was eine Minderheit denkt, aber trotzdem ist immer noch so, dass das freiheitsschonendste Verfahren, das wir haben, dass der einfach eine Mehrheitsbildung ist. Das ist ein Dilemma, aber das Dilemma lässt sich, glaube ich, tatsächlich nicht anders auflösen.
Weil Sie gerade Schiller zitiert haben, also vielmehr die Schillerrede von Christian Drosten. Ich musste kurz schmunzeln, das kann einem halt passieren. Sie zitieren am Anfang eben auch Schiller bei diesem Kapitel. Das Leben ist der Güter höchstes nicht.
Der höchsten Güter keines, genau, ja.
Ja, auch so, ja. Alexander Gauland hat das in seiner Rede auch benutzt.
Ja.
Im Bundestag.
Ja, der Erste, der das doch in die Diskussion, ich meine, das Zitat kennt ja eigentlich jeder, aber der Erste, der das in die politische Diskussion gebracht hat, war ja eigentlich erstmal Schäuble tatsächlich am Anfang der Pandemiekrise. Und tatsächlich ist, glaube ich, auch nochmal trotz allem, ich bin, wie gesagt, gegenüber den Maßnahmen nicht so skeptisch, aber trotzdem ist immer nochmal wichtig daran zu erinnern, dass der Lebensschutz jetzt auch nicht sagen, was Ultimatives ist, auch in der Systematik des Grundgesetzes nicht.
Es gibt heute einen großen Wiederbelebungsversuch für eine, und jetzt können Sie wählen, zwischen Donald Trump, Überflüssige, oder Emmanuel Macron, hirntote NATO. Die Außenminister des Verteidigungsbündnisses, die hängen sich jetzt 2 Tage vor die Bildschirme, um unter anderem auch Reformvorschläge zu beraten. Vorschläge, die unter anderem der frühere deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière mit erarbeitet hat. Christoph Möllers, Rechtswissenschaftler an der Humboldt-Universität, ist weiter an meiner Seite. Herr Möllers, die Vorschläge sind noch unter Verschluss. Wir haben also alle Freiheiten. Ich fange mal biografisch an. Jahrgang 1969 sind Sie. Westdeutsch, wahrscheinlich ein Ticken zu jung, um im Bonner Hofgarten dabei gewesen zu sein, oder?
Mein Vater war im Bonner Hofgarten dabei und mit ein paar anderen Freunden und ich habe mich geweigert. Ich fand diese Friedensdemos irgendwie seltsam. Ich war auch nie Pazifist.
Okay, das heißt, wenn ich dann jetzt die nächste große Frage stelle, brauchen wir die NATO heute noch, dann kriege ich wahrscheinlich ein Ja.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube erstmal auch, dass wir uns erstmal klar machen müssen, dass die NATO eine Organisation ist, mit der man Sachen machen kann, aber nicht Sachen machen muss. Nicht? Also es ist erstmal eine Option und dann, denke ich, vergessen wir auch sehr schnell, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, das für viele Länder sehr wichtig ist, etwa für die baltischen Länder. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir bereit, für deren Verteidigung tatsächlich auch was zu opfern? Also was passiert, wenn Russland Estland annektiert? Dann müssen wir eigentlich Krieg führen gegen Russland. Das würde ich wahrscheinlich für richtig halten, aber das ist, glaube ich, die harte politische Frage hinter der Existenz der NATO.
Okay. Ja, dass Sie jetzt so weit gehen, dass Sie sogar einen möglichen Krieg unterstützen würden gegen Russland. Nein, aber das ist ja ein Gedankenspiel. Naja,
Verteidigung.
Ja, interessant ist, dass die NATO damit ja eigentlich jetzt in dieser Zeit wieder da angekommen ist, wo sie mal gestartet ist, nämlich als klassisches Verteidigungsbündnis. Weil wir haben ja diese Phase auch erlebt, im Prinzip nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, wo man sich und die NATO sich ja auch gefragt hat, was machen wir jetzt eigentlich und sich dann so ein bisschen Richtung internationale Interventionsarmee entwickelt hat, um sich auch letztendlich einen Sinn zu geben.
Ja.
Aber jetzt würde ich sagen, damit auch quasi wieder neue Probleme geschaffen hat, nämlich großes Misstrauen auch in der Welt.
Naja, absolut. Also ich meine, wir haben natürlich gesehen, dass die Intervention im Nahen Osten, im Mittleren Osten, die ja letztlich sozusagen erstmal von den USA betrieben wurden, aber der NATO irgendwie eine Existenzberechtigung geben wurden, alle gescheitert sind, wahrscheinlich muss man schon so sagen. Und auf der anderen Seite war Russland natürlich, das wird jetzt auch wieder vergessen, vor 15 Jahren vielleicht mal ein Beitrittskandidat für die NATO. Ich denke, das war schon so ein bisschen die Idee, dass wir hier ein paneuropäisches und darüber hinausweisendes Bündnis bekommen. Und so wie sich Russland entwickelt hat, hat die NATO halt wieder ein bisschen zu ihrer alten Funktion gefunden.
Ist halt die Frage, inwieweit sich Russland auch so entwickelt hat, wie es das getan hat, weil eben die NATO direkt vor der Haustür steht.
Das ist eine sehr umstrittene Frage, zu der ich, glaube ich, gar nicht viel Kompetenz sagen kann. In der Tat muss man sich nochmal angucken, wie etwa der Westen und die NATO und die westlichen Länder auch innerhalb der EU etwa mit der Ukraine-Frage umgegangen sind, nicht wahr? Also der Automatismus, dass die Ukraine reingelassen wird. Trotzdem würde ich am Ergebnis wahrscheinlich doch ganz klassisch westlich sagen, Länder, die rein wollen, sollen auch rein können und wir können nicht der Ukraine verbieten, die NATO zu wollen, weil wir Angst vor den Russen haben. Das wäre schon eigentlich kein gutes Zeichen.
Sie haben die Finanzierung angesprochen, also dass wir auch bereit sein müssten, dafür Geld auszugeben, wenn man dieses Verteidigungsbündnis in diesem Sinne auch wertschätzt. Es gibt ja dieses 2%-Ziel, also 2% der Wirtschaftsleistung sollen bitte die Mitgliedstaaten ausgeben für ihre Militärausgaben. Es ist aber letztendlich die Logik der Aufrüstung, die dahinter steckt, oder?
Ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob in der Bundesrepublik, wir geben viel weniger aus, aber das Problem in der Bundesrepublik ist doch viel weniger jetzt das Geld auszugeben, als sozusagen generell sich an militärischen Aktionen zu beteiligen. Die symbolische Seite, die Seite der Opfer sozusagen, die körperliche Seite, wenn man es wirklich so fassen will. Und da wiederum, denke ich, sind wir noch nicht so weit in der Diskussion. Nicht? Also da müssen wir nochmal uns alle auch fragen, was bedeutet Bündnissolidarität tatsächlich und was sind Opfer, die vielleicht es wert sind, gebracht zu werden und andere. Da kann man immer leicht drüber reden, aber in der Tat glaube ich auch, dass wir, weil wir auch nie so richtig offen über das Scheitern solcher Einsätze wie der vielleicht in Afghanistan oder im Irak reden. Im Irak haben wir jetzt selber keinen, aber...
Haben Sie nicht den Eindruck, dass darüber sehr offen geredet wird? Vielleicht sogar so offen, dass deswegen auch der Glaube darin, dass man mit solchen Aktionen etwas erreichen kann, einfach auch so stark gesunken ist.
Naja, ich finde, gerade was Afghanistan angeht, haben wir so eine komische Doppelsituation. Eigentlich stehen sich alle so unter der Hand ein, dass das wahrscheinlich irgendwie ein Fehlschlag war. Auf der anderen Seite ist aber immer noch die offizielle Rhetorik, nicht wahr? Na, wir machen das, wir wollen eigentlich auch nicht, dass jetzt schon abgezogen wird. Dafür gibt es auch wieder im Einzelnen natürlich gute Gründe, weil man sagen, Dinge hinterlässt, die man da auch nicht zu Ende gemacht hat. Aber ich finde, die Diskussion ist immer noch so ein bisschen verdruckst und changiert zu einem seltsamen Pazifismus, an den ich nicht wirklich glaube, und einer ein bisschen schönfärberischen Beurteilung dessen, was da passiert ist.
Jetzt schließe ich das Thema mal mit einer anderen Frage so aus früheren Zeiten. Haben Sie eigentlich gedient?
Ja.
Ja?
Ja.
Und nie bereut?
Es war ganz schrecklich. Also in gewisser Weise habe ich es vom ersten Tag an bereut.
Okay, dann sage ich jetzt mal wegtreten. Vor genau einem Jahr, Herr Möllers, hat das Europäische Parlament mit knapper Mehrheit Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt oder vielmehr die Auswahl der Staats- und Regierungschefs bestätigt. Mhm. War das Perspektive heute eine gute Wahl?
Ja, das denke ich schon. Ich meine, es ist sehr schwer zu sagen. Das Amt ist ja ein komisches Amt und man ist sich immer nicht so ganz sicher, inwieweit die Kommissionspräsidentinnen und Präsidenten irgendwie substituierbar sind. Nicht? Das Amt ist halt sehr stark geprägt worden jetzt von der Corona-Krise. Und damit eigentlich waren vielleicht die Ereignisse größer als die Person. Aber generell macht sie erstmal einen sehr guten Eindruck. Ich bin eigentlich schon auch ein Bewunderer von ihr.
Es gibt ganz interessant, ich weiß nicht, ob man das noch macht, aber in der Europawissenschaft, wie ich sie betrieben habe als Student, da gab es so die Einteilung in die aktiven Kommissionspräsidenten und die das eher so ein bisschen nebenbei gemanagt haben. Also die Europäische Union wirklich vorangebracht haben, auch inhaltlich, aber auch institutionell. Da zeichnen sich zumindest so ein paar Dinge ab, die sie will. Die Frage ist noch, ob das klappen wird.
Naja, erstmal ist natürlich die Stärke der Kommissionspräsidenten immer auch irgendwie die Schwäche der Mitgliedstaaten. Und wir haben halt seit den frühen 90er Jahren einfach ein Regime, wo die Mitgliedstaaten wieder sehr viel mehr in den Vordergrund getreten sind. Also ein Kommissionspräsident wie Delors, der sozusagen ganz groß gestaltet hat, der ist heutzutage viel schwieriger möglich. Und dann denke ich, war es schon natürlich so, dass mit der Corona-Krise und den ersten Monaten, wo wir alle dachten, jetzt versagt die Europäische Union total. Und dann kam dieser Moment, in dem im Grunde das große Programm aufgelegt wurde, etwas passiert ist, was so niemand erwarten konnte und was vielleicht auch deutlich mehr Wucht hat auch als Integration und auch vielleicht irgendwie die Integration mehr voranbringt als die Themen, wichtigen Themen, die sich erstmal besetzen wollte, also Green New Deal und Digitalisierung. Das wäre alles so ein bisschen in den Mühlen der Entscheidungsfindung zerrieben worden, während das, was da jetzt passiert ist mit den Corona-Hilfen, natürlich schon irgendwie eine Nummer größer ist und vielleicht auch mal einen anderen Integrationsschritt bedeutet.
750 Milliarden, auch die Möglichkeit erstmals für die EU gemeinsam Schulden zu machen. Ne? Das sind ja so die großen Dinger, die da ins Rollen gebracht wurden, die aber gerade stocken. Wir haben ja die Situation, dass Ungarn und Polen dieses Riesenpaket blockieren, weil sie eben diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ablehnen. Das ist insofern auch mit der Person Ursula von der Leyen ganz interessant verbunden, weil sie ja damals auch weil es sehr knapp war, was die Zustimmung angeht, aber ich glaube nicht nur, im Prinzip ja anders als ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker, eine andere Strategie versucht, nämlich zu sagen, ich will euch nicht die ganze Zeit sagen, was ihr falsch macht, sondern also gerade in Ost- und Mitteleuropa, sondern eher versucht zu integrieren. Mhm. Aber damit, also böse Leute würden sagen, so eine Art Appeasement. Mhm. Und damit ja jetzt aber auch nicht vorankommt. Die Blockade ist da.
Ja, ich bin eigentlich sehr dankbar für die Blockade. Also ich glaube tatsächlich, ich meine, da bin ich natürlich auch irgendwie Jurist, dass die Zustände in Ungarn und Polen so nicht mehr tolerabel sind für eine Europäische Union, die sich irgendwie als eine konstitutionelle Ordnung versteht. Das geht einfach nicht mehr. Und jetzt haben wir eine Situation, wo es wirklich hart wird. Und ich glaube, den Punkt mussten wir vielleicht auch irgendwann mal kommen. Der ist im Grunde von der Kommission, auch von der Juncker-Kommission, muss man sagen, systematisch verhindert worden. Sie haben sich nicht so richtig dahinter geklemmt, was da passiert. Sie haben viel zu spät die Initiative ergriffen. Und jetzt haben wir doch einen immensen Druck, der halt gerade auch immer noch nicht von der Kommission kommt, sondern maßgeblich vom Europäischen Parlament und von einigen Mitgliedstaaten. Holland zum Beispiel. Mhm. Und da ist es natürlich schon interessant zu sehen, dass das Finanzielle und das sozusagen Konstitutionelle, die Frage der Rechtsstaatlichkeit und die Frage des Geldzuflusses jetzt so verbunden sind, dass das eine eigene Härte auch entwickelt, weil wir auf einmal eine Diskussion haben in den Niederlanden, die nicht lautet, wollen wir jetzt die guten Polen oder wollen wir jetzt die guten Ungarn, sondern die Diskussion lautet, wo fließt eigentlich unser Geld hin? Was wird damit eigentlich so gemacht? Was bezahlen wir da eigentlich? Und das ist, glaube ich, in einer dann doch letztlich interessenbasierten Konstellation viel, viel härter, als jetzt darüber zu philosophieren, was ist ein guter Rechtsstaat oder was bedeutet Unabhängigkeit der Gerichte.
Aber letztendlich muss man diese Frage natürlich ja beantworten. Ne? Ja. Was ist ein Rechtsstaat? Das ist ja das, was Viktor Orban und auch die polnische Seite sagt. Das ist eure Interpretation von Rechtsstaat. Ja. Ihr versucht uns das aufzuerlegen. Und diesen Streit, da haben wir jetzt vielleicht hier aus sozusagen Berliner Perspektive schnell eine Einigung darauf, wer da Recht hat in der Frage. Aber wenn es einen anderen Blickwinkel gibt, heißt das nicht, dass die europäische Integration offenbar nicht weit genug reicht über, sagen wir mal, dieses Wirtschaftliche hinaus?
Naja, ich würde erstmal sagen, ich würde mir jetzt nicht sagen, dass die Interpretation von Orbáns vom Rechtsstaat eine ungarische Interpretation ist. Es ist erstmal die Interpretation einer korrupten Autokratie, die von vielen Ungarn auch nicht geteilt wird.
Naja, aber mit einer großen Mehrheit.
In Polen ist sie schon knapper. Ungarn hat natürlich da auch keinen großen Track Record, was Demokratie angeht. Da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht verunsichern lassen. Also das ist auch in anderen Kontexten, etwa wenn wir über Asien reden, immer so gesagt, asiatisches Verständnis von irgendwas. Nein, es gibt in vielen Ländern Oppositionelle, die unterdrückt werden, und solange das so läuft, solange sagen die Leute nicht frei ihre Meinung äußern können, solange können wir das eigentlich nicht akzeptieren als irgendwie eine legitime Eigeninterpretation, sondern das ist erstmal eine Form von Autokratie, die wir da beobachten. Da bin ich eigentlich ganz bei mir. Man kann alles relativieren, aber das hat dann auch immer seine Grenzen.
Es muss halt am Ende funktionieren Das ist halt der Punkt. Jetzt ist wirklich die Abwägung da, ziehen wir diesen Rechtsstaatgedanken so konsequent durch in der Europäischen Union mit der großen Mehrheit, also 25 gegen 2, dass wir darüber riskieren, dass am Ende die Europäische Union nicht zahlungsfähig ist in der Corona-Krise.
Das Risiko ist doch, erstmal muss man sagen, sind die beiden Länder ja doch relativ abhängig von diesen Mitteln, vielleicht doch mehr abhängig als der Schnitt der anderen Mitgliedstaaten. Und zweitens muss man sich ja auch klar machen, dass der Verlust ja sonst auch da ist. Also wenn wir sagen, wir sind irgendwie eine Wertegemeinschaft und halten das immer so hoch und lassen dann uns im Grunde von zwei Mitgliedstaaten vorführen als Gemeinschaft der anderen Staaten plus Parlament, dann hat man ja auch ein massives Problem. Denn dann werden sich auch alle ausrechnen können, dass im Grunde mit Veto-Positionen doch sehr, sehr viel mehr gemacht werden kann, als eigentlich möglich ist für so eine Staatengemeinschaft.
Was steht noch auf der Agenda heute? Streit in Sachsen-Anhalt in der Regierung aus CDU, SPD und Grünen. Ein Streit, der gerade in diesen Minuten versucht wird zu lösen im Koalitionsausschuss, der seit etwa einer Stunde tagt. Ein Streit, der uns selbst auch trifft. Es geht um die Erhöhung des Beitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also auch für dieses Programm. Die erste Erhöhung seit über 10 Jahren. Es soll eine Steigerung geben um 86 Cent pro Monat. Das hat die Unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Sender so empfohlen. Und alle 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben dem zugestimmt, auch Rainer Haseloff, der Landeschef in Sachsen-Anhalt. Seine eigene Fraktion, die CDU, will das aber nicht. Keine Erhöhung, hat man auch heute Vormittag nochmal in der Fraktionssitzung ganz klar so formuliert. Christoph Möllers, politische Brisanz kriegt das Ganze dadurch, dass die CDU sich hier einig weiß mit der AfD. Zusammen hätte man eine Mehrheit im Landtag. Wäre es legitim, diese zu nutzen, aus Ihrer Sicht?
Also was heißt schon legitim? Erstmal ist es natürlich tatsächlich so, dass die Entscheidung über die Höhe der Rundfunkgebühren keine so richtig freie politische Entscheidung ist, sondern es ist eine Entscheidung, die in der Tat verfassungsrechtlich sehr stark eingebunden ist. Nicht wahr? Das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich ausdrücklich gesagt, dass die Höhe der Rundfunkgebühren unabhängig ermittelt werden kann, um auch den Landtagen oder den Parlamenten generell sozusagen kein Erpressungspotenzial gegenüber einem unabhängigen öffentlichen Rundfunk zu geben. Deswegen würde ich sagen, so große Gestaltungsspielräume hat man da eigentlich nicht. Und dann ist natürlich überhaupt der Status des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine der politischen Kardinalfragen, die man eigentlich, in der sich so ein bisschen die, sagen wir mal, klassischen Konstitutionalisten und die AfD streiten. Und wenn die CDU da ein Zeichen setzt und sagt, wir stehen bei dieser Frage, die sehr viel mit dem einer funktionierenden demokratischen Öffentlichkeit zu tun hat, auf der Seite der AfD, dann ist es natürlich schon, würde ich das schon für einigermaßen fatal halten.
Ich meine, die CDU sagt jetzt, die Fraktion dort in Sachsen-Anhalt, nein, wir stehen inhaltlich nicht auf der Seite der AfD, wir haben andere Gründe. Die sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu westorientiert und dominiert. Im Prinzip praktische Kritikpunkte, so könnte man das zusammenfassen, spart ein bisschen mehr, macht euch ein bisschen schlanker. Anders als die AfD, die sehr die grundsätzliche Sinnfrage stellt. Ist jetzt natürlich im politischen Prozess die Frage, wie kriegt man das auseinanderdefiniert, ohne dass man sich dann eben allein aus dem Grund, nicht mit der AfD stimmen zu müssen oder auf deren Seite zu stehen, sozusagen in ein Lager begibt, das man innerlich nicht unterstützen möchte.
Ja, kriegt man wahrscheinlich nicht hin. Ne?
Also das ist ein Entweder-Oder, sagen Sie.
Politik zählt am Ende doch das Ergebnis. Und ich würde schon sagen, dass man dann auch nochmal gucken müsste, wie die Probleme, die CDU in Sachsen-Anhalt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, wo man die eigentlich löst, auf welcher Ebene. Ich glaube, es war so ein bisschen ja auch gerade der Clou auch der Rechtsprechung zu sagen, inhaltliche Fragen, Organisationsfragen sollen auch so ein bisschen unabhängig gemacht werden von der Finanzierung. Und wir können gerade die Finanzierung eigentlich nicht als Hebel benutzen, um uns eine bestimmte Form von öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalt zu backen. Natürlich kann man sich fragen, ist der MDR präsent genug oder kommt der Sachsen-Anhalt genug vor, was weiß ich. Aber das muss man irgendwo anders lösen und nicht beim Haushalt.
Tja, jetzt ist es so, dass die CDU versucht, die Kuh vom Eis zu bringen, indem man diese Abstimmung, die jetzt auch bald angestanden hätte, eben einfach nicht durchführt im Landtag. Das heißt, es wird einfach nicht drüber abgestimmt. Ja. Das heißt, man hat dieses gemeinsame Bild, CDU-Stimme der AfD nicht. Unterm Strich bedeutet das aber, es wird auch diesen Staatsvertrag nicht geben, der dafür nötig ist. Das heißt, es gibt dann auch diese Beitragserhöhung nicht. Tja, wie kriegt man das jetzt vom Eis? Ich meine, es gibt zwei Parteien, die mit der CDU koalieren, deswegen ja auch gerade dieser Koalitionsausschuss. Sie waren in der einen Mitglied und sind in der anderen aktuell mit. Also sie waren bei den Grünen, sind bei der SPD. Koalitionsbruch?
Ja, ich denke, weder für die SPD wie noch für die Grünen ist es eigentlich eine Möglichkeit, mit einer Partei in der Koalition zu bleiben, die das macht. Und zwar auch unabhängig davon, wie sie das jetzt ausgestaltet, ob sie jetzt mit der AfD stimmt oder ob sie gar nichts macht. Denn ich denke, das Funktionieren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine absolute Kernfrage des demokratischen Prozesses. Und da ist, glaube ich, nicht viel Kompromissspielraum für die SPD oder für die Grünen. Also ich würde mich sehr wundern, wenn sie da nicht aussteigen müssten.
Christoph Möllers war mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk, Kulturrechtsphilosoph, Professor an der Humboldt-Universität Berlin. Ja, wir haben viel gesprochen über Corona-Impfung. Wie scharf sind Sie auf die erste Impfung?
Ach doch, also ich würde mich schon freuen, wenn ich eine kriegen würde. Also, so ist es nicht.
Ich erkläre Sie jetzt hier als systemrelevant.
Keinesfalls.
Und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren.
Danke.